Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Professor Carsten Watzel. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Immunologe, leiten den Forschungsbereich dazu an der Technischen Universität Dortmund und sagen Forschung hinter verschlossenen Türen nicht mit uns. Jede Woche stellen Sie dazu für beruflich Pflegende Interessantes ins Internet. Da machen Sie die Wissenschaft toll verständlich. Vielleicht können Sie auch mal erklären, eine Frage da war zum Beispiel, ist unser Immunsystem permanent aktiv?
Kurze Antwort, ja, es ist ständig aktiv. Nur wie so viele Sachen merken wir erst, dass es aktiv ist oder dass wir ein Immunsystem haben, wenn es mal irgendwann nicht mehr funktioniert. Also wenn es Defekte hat und wir dann krank werden.
Und dummerweise merken das ja viele Menschen dann ausgerechnet, wenn sie in Urlaub gehen. Wir haben da direkt schon eine Hörerfrage von Jörg aus Ravensburg zu bekommen, der wissen wollte, warum ist das denn so? Wir haben Urlaub, der Körper soll sich eigentlich erholen und man wird krank.
Das hat erstmal nichts mit dem Urlaub zu tun, sondern mit der Phase davor. Weil mit der Phase davor, vor dem Urlaub, möchte man noch viele Sachen erledigen. Und das ist so eine Art Stress. Und Stress ist erstmal, so akuter Stress, positiv für das Immunsystem. Da mobilisiert es Reserven, um den Körper gesund zu erhalten. Und das schaffe ich halt so lange, bis halt diese letzten Aufgaben noch erledigt sind. Und dann auf einmal, wenn ich in den Urlaub gehe, fällt dieser ganze Stress von mir ab. Und dieser Boost des Immunsystems, der ist dann auch vorbei. Und dann habe ich natürlich Ressourcen beansprucht, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann schlägt sich das Ganze sogar ins Negative um. Dann habe ich ein schlechteres Immunsystem als vorher. Und dann werde ich halt leider häufiger krank.
Solchen Fragen gehen Sie nach. Und wie macht ein Immunologe das?
Das ist erstmal gar nicht so einfach, weil wir arbeiten ja am Menschen und da bei den Menschen solche Situationen zu erzeugen, ist nicht immer einfach, weil
Sie
wir
müssen
die ja nicht
Stress machen.
Absichtlich irgendwie stressen können. Das können wir zwar auch am Institut, wir haben da ein Stresslabor mittlerweile aufgebaut, wo wir sie unter kontrollierten Bedingungen stressen können. Aber eine Studie, die wir zum Beispiel gemacht haben, waren mit Studenten auch von der Ruhr-Universität Bochum, Psychologie, die halt in einem 2-Wochen-Rhythmus sehr, sehr viele Klausuren geschrieben haben. Und dann haben wir die 2-3 Monate vorher schon Blut abgenommen und haben die nachverfolgt bis hin zu dieser Prüfungsphase, um diesen Prüfungsstress da nachzubilden. Und da hat sich gezeigt, dass wir da bestimmte Effekte sehen, aber leider halt dieser Stress nicht stark genug war. Von daher sind wir jetzt auch an der Suche, wie können wir denn die Leute noch stärker stressen? Also müssen wir jetzt eine Abiturprüfung nehmen oder eine Meisterprüfung? Oder?
Na, eigentlich gäbe es doch gerade ganz gute Gelegenheiten, oder? Sind die Menschen nicht aktuell akut gestresst?
Schon, aber wir müssen das natürlich sehr gut kontrollieren können. Und darin liegt immer die Krux, weil das andere Problem, wenn wir mit Menschen arbeiten, die sind ja alle unterschiedlich. Und es gibt Leute, die gehen sehr gut mit dem Stress um, es gibt Leute, die gehen nicht sehr gut mit dem Stress um. Und das alles rauszukriegen, dafür brauchen wir dann sehr, sehr große Fallzahlen, also viele, viele Teilnehmer, um aus diesem ganzen Gerausche die wichtigen Signale rauszupicken.
Hat das denn dann gereicht, was Sie da mit den Studierenden der Universität Bochum gemacht haben?
Da haben wir leichte Signale gesehen, ehrlich gesagt. Das hat nicht ganz gereicht, weil zum einen der Stress nicht groß genug war und zum anderen natürlich wir jetzt auch nicht hunderte von Studenten testen konnten, weil wie gesagt, wir mussten von jedem Studenten, ich glaube es waren 4 oder 5 Mal Blut abnehmen und ehrlich gesagt war bei einigen von den Studenten die Blutabnahme das Stressigere als die Klausur nachher.
Ihr Fazit dann zu dieser Studie war welches?
Wir haben bestimmte Veränderungen des Immunsystems gesehen. Wir haben gesehen, dass einige Immunzellen dann aktiver wurden. Das heißt, man konnte sehen, dass sich bis hin zu der Prüfungsphase ein gewisser Immunschutz aufgebaut hat, der dann nach der Prüfungsphase bei einigen Leuten auch abgefallen ist. Das heißt, das war das ungefähr, was wir erwartet haben. Statistisch war das leider nicht ganz so signifikant, wie man immer sagt. Das heißt, da brauchen wir noch andere Studien, um das wirklich zu bestätigen.
Sie können als Immunologe so spannende Fragen beantworten wie viele Zellen sind in unserem Körper?
Ja, das ist natürlich immer nur eine Schätzung. Das sind 10 hoch irgendwas. Da sind wir halt bei 10 hoch 13, glaube ich, sind wir da. Also mehrere Milliarden Zellen, die da drin sind, die unser Körper hat.
Und dann schließt sich die Frage an, wie viele Bakterien sind in unserem Körper?
Genau, und das ist eine Frage, die ich immer meinen Studenten stelle. Und da kommt immer dieses Aha-Erlebnis, dass ich einfach schätzen lasse, es sind jetzt mehr oder weniger, als wir jetzt eigentlich Zellen haben. Und dann ist halt die Sache, dass es 10-mal mehr sind, als wir eigentlich eigene Körperzellen haben. Das heißt, wir sind in unserem eigenen Körper in der Unterzahl, könnte man sagen. Und wir tragen so ein gutes Kilo Bakterien mit uns rum. Das ist im Darm, auf der Haut, in den Schleimhäuten, überall.
Jetzt würde man ja denken, ja, die Bakterien müssen wir irgendwie rauskriegen aus unserem Körper. Sie sagen aber nee, warum nicht?
Nee, gerade im Darm brauchen wir die ja. Das sind ja dieses Mikrobiom, das ist ein riesengroßer Forschungszweig aktuell, um das zu verstehen. Und die Daten deuten ganz klar darauf hin, dass wir diese Bakterien brauchen. Die sind nützlich für uns. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, kann das sogar auch Krankheiten auslösen. Also man muss jetzt diese Bakterien nicht um alles in der Welt loswerden, sondern die brauchen wir auch.
Ist das so, dass der Darm ganz lange so das unterschätzte Organ war, dass man da erst in den vergangenen 20 Jahren auf die Spur gekommen ist, dass der Darm für ganz viel verantwortlich ist?
Sicherlich. Und jetzt gerade auch in Bezug auf das Immunsystem merken wir, dass das Immunsystem sehr stark mit diesen Darmbakterien redet. Wie das genau passiert, das wissen wir noch gar nicht. Und das andere Problem ist natürlich, das jetzt wirklich zu untersuchen, ist sehr schwer, weil es gibt so viele verschiedene Darmbakterien und da fehlen uns so ein bisschen die Mittel, die ganz konkret zu charakterisieren, welche es denn da sind und wie sich Person A von Person B wirklich unterscheidet. Und da arbeiten wir dran.
Ganz spannende Fragen. Und Sie gehen dann sogar noch so weit, dass Sie sagen, ja, wie sieht es denn eigentlich im Tierreich aus und bei den Pflanzen haben die eigentlich auch ein Immunsystem?
Genau, also da muss man sagen, jedes Lebewesen hat ein Immunsystem, nicht nur mehrzellige Lebewesen, weil jedes Lebewesen muss sich mehr oder weniger vor anderen Eindringlingen schützen, die ihm ganz platt das Essen wegfressen wollen. Ja? Und aber das betrifft selbst einzellige Bakterien. Auch Bakterien können von Viren befallen werden und haben da Abwehrmechanismen. Und diese Genschere, für die es da jetzt letztes Jahr den Nobelpreis gab, die beruht auf diesem Immunsystem der Bakterien.
Können Sie das denn verorten? Wo bei uns im Körper sitzt das Immunsystem?
Das ist immer eine gute Frage, wenn ich die Leute frage, zeig doch mal auf dein Immunsystem. Das kann man nämlich nicht, weil das Immunsystem ist zwar ein sehr großes System unseres Körpers, aber es ist im ganzen Körper verteilt. Wir haben natürlich immunologische Organe, das Knochenmark ist ein immunologisches Organ, der Thymus und die Lymphknoten, aber der Rest sind alle Immunzellen im Körper unterwegs und auch da, interessant, 70% aller Immunzellen sitzen im Darm und da sind wir gerade wieder bei den Darmbakterien.
Und jetzt habe ich mal gehört, dass die Mandeln ganz wichtig seien fürs Immunsystem. Welche Rolle spielen die?
Die Mandeln sind Lymphknoten, nichts anderes. Und Lymphknoten ist so eine Art, ich sage das immer, das ist die Disco, wo sich die Leute treffen. Also sprich, da treffen sich die Immunzellen mit den Erregern und da wird geguckt, wer auf wen passt, um da Sachen zusammenzuführen. Und die können natürlich, wenn ich da sehr viele Erreger gerade im Rachenraum habe, können die sich halt chronisch entzünden und dann werden die manchmal rausgenommen.
Jetzt heißt es ja, der beste Schutz vor Infektionen ist ein gesundes Immunsystem, auch vor Covid-19. Und jemand mit gesunden Immunsystem könnte Covid-19 doch dann theoretisch nicht bekommen. Wie sieht die Realität aus?
Die Realität ist leider nicht ganz so einfach und gerade aktuell heute ist auch auf Tagesschau so ein Faktenfinder dazu, wo sie mich auch interviewt hatten. Generell kann man sagen, ja, natürlich ein gesundes Immunsystem und starkes Immunsystem ist sicherlich besser als ein schwaches Immunsystem. Das Problem ist aber, unser Immunsystem hat noch nie dieses Coronavirus gesehen und von daher sind wir da immunologisch alle naiv und deshalb reicht das leider nicht aus.
Killerzellen wie Scharfschützen, Antikörper, da ist ganz schön was los in unserem Körper, wenn er eine Impfung erhält. Professor Carsten Watzel, Sie können das erklären. Was machen Zellen, wenn ein Impfstoff gespritzt wird?
Bei der Impfung mache ich ja nichts anderes, als eine Immunreaktion auszulösen gegen den Erreger, gegen den ich spritze. Aber ich mache da nur Teile des Erregers rein, damit ich die krankmachenden Teile rauslasse. Das ist erstmal das Wichtige. Und dann passiert halt bei der Impfung genau das, was auch bei der normalen Infektion ablaufen würde. Sprich, eine Immunreaktion wird in Gang gesetzt. Ganz konkret bei den Corona-Impfungen zeige ich nur einen Teil des Virus und lasse auch noch unsere Zellen dieses Teil selber machen mit den mRNA-Impfstoffen, das Spike-Protein. Und dann macht das Immunsystem zwei Sachen. Es macht Antikörper dagegen und Antikörper sind wichtig, um das Virus zu verkleben, damit es keine Zellen infizieren kann. Und es macht Killerzellen dagegen und die können infizierte Zellen umbringen.
Dieses Spike-Protein, wenn ich bei Ihnen im Video richtig aufgepasst habe, ist, glaube ich, bei diesem Coronavirus, wenn man das Virus sieht, oben diese rote Spitze, dieser Böbel
genau.
Dran.
Das sind diese roten Böbels, die man in diesem Bild immer sieht und damit dringt das Coronavirus in die Körperzellen ein. Das heißt, wenn ich das verklebe, dann kann das Virus nicht mehr in die Zellen rein und Viren können sich nicht selber vermehren. Das heißt, sie brauchen unsere Zellen und wenn ich dann verhindere, dass Zellen infiziert werden, verhindere ich die Infektion.
Stellt sich dann die Frage, wäre es vor einer Impfung erstmal sinnvoll zu testen, ob ich Antikörper habe?
Nein, nicht unbedingt. Also wenn ich eine durchgemachte Infektion hatte und die per PCR bestätigt wurde, dann ist im Moment die Empfehlung, dass ich erstmal 6 Monate warte, bis ich mich impfen lasse. Nicht, weil da irgendwelche Nebenwirkungen zu erwarten sind, sondern weil im Moment der Impfstoff halt sehr knapp ist und wenn man die Infektion hatte, hat man eine gewisse Immunität. Und dann sagt man halt erst nach 6 Monaten auffrischen durch die Impfung. Aber ansonsten ergibt sich da jetzt nichts Negatives.
Manche Impfstoffe sind nicht knapp, wie bei AstraZeneca. AstraZeneca zum Beispiel, weil der ein wenig in Verruf geraten ist. Da heißt es, die Wirksamkeit liegt eher bei 65-70%. Virologen sagen, na, das ist überhaupt kein Problem. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, dieser AstraZeneca-Impfstoff hat im Moment mehr ein PR-Problem als ein wissenschaftliches Problem, ganz ehrlich. Also das Erste, was man sagen muss, der ist genauso sicher wie die anderen beiden zugelassenen Impfstoffe. Da gibt es überhaupt keinen Grund, bei der Sicherheit zu zweifeln. Und bei der Effektivität, klar, der ist etwas weniger effektiv. Ich würde davon ausgehen, dass in Deutschland verimpfen wir den ja in Abstand von 9 bis 12 Wochen. Zwischen erster und zweiter Impfung. Und da zeigen schon Studien, dass wir da Effektivitäten von bis zu 80% erreichen. Und dann ist zwischen 80% und 95% zwar immer noch ein Unterschied, aber der ist dann nicht mehr so groß. Und das Wichtige zu verstehen ist, im Moment, wenn ich die Wahl habe, AstraZeneca oder nichts, dann auf jeden Fall immer AstraZeneca, weil jeder Impfschutz ist besser als gar kein Impfschutz.
Nur die Wahl ist ja grundsätzlich nicht gegeben. Das wird ja auch diskutiert.
Richtig. Ob es und deshalb sage ich im Moment ganz klar, wenn Ihnen ein Impfstoff angeboten wird, nehmen Sie den, den Sie kriegen können. Wenn wir irgendwann mal im Sommer oder im Herbst die Situation haben, dass man sich seinen Impfstoff aussuchen kann, dann gerne. Dann nehmen Sie bitte den effektiveren. Aber im Moment ist ein Impfschutz durch AstraZeneca viel besser als gar kein Impfschutz.
Würden Sie das favorisieren? Das hat es ja, glaube ich, bisher nur in Berlin gegeben, dass man sich persönlich selbst den Impfstoff aussuchen kann.
Im Moment ist, glaube ich, die Logistik dafür nicht ausgelegt. Also wenn wir das könnten, dann sehr gerne. Aber wie gesagt, im Moment, ich würde mich lieber morgen mit AstraZeneca impfen lassen, als jetzt noch 2 Monate auf den mRNA-Impfstoff zu warten.
Sie können auch viele Hörerfragen beantworten. Aus Sersheim meldet sich zum Beispiel Roland Kögele und fragt, in der Presse wird zurzeit ein Hamburger Wissenschaftler zitiert, nachdem es starke Indizien gibt, dass der Ausgangspunkt doch das Labor in Wuhan war. Wie wäre die Meinung des Gastes? Können Sie was dazu sagen?
Ja, das ist jetzt keine eigene Studie, die er selber gemacht hat, sondern es ist ein fachferner Professor, das ist jetzt kein Virologe gewesen. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach verschiedene Informationen aus dem Internet, von YouTube-Videos etc. zusammengetragen und möchte jetzt damit belegen, dass dieses Virus aus einem Labor in Wuhan entkommen ist. Aber die meisten dieser Internetvideos, die er sich da bedient, sind leider schon widerlegt worden. Von daher ist diese Studie mehr als nur umstritten und ist leider nicht sehr vertrauenswürdig.
Wie beobachten Sie das denn überhaupt, diese Entwicklung? Da gibt es ja sehr, sehr viele Studien, auch von Wissenschaftlern, die etwas anderes behaupten.
Das Problem ist im Moment natürlich, dass sehr viele Wissenschaftler das eine oder das andere sagen. Interessant ist manchmal, dass man nochmal hinterfragen muss, was ist das eigentlich für ein Wissenschaftler? Arbeitet er wirklich aktiv in dem Feld? Das heißt, da fühlen sich auch viele Leute berufen, zu Sachen etwas zu sagen, wovon sie selber keine Ahnung haben. Und das ist natürlich für den Einzelnen mal schwer rauszusortieren, was jetzt wirklich glaubwürdig ist und was nicht. Und da halten sich leider auch einige, auch gerade beim Thema Impfung, einige Impfmythen halten sich da relativ hartnäckig durch solche Videos und andere Behauptungen, die im Internet kursieren.
Zum Beispiel?
Die Impfung macht unfruchtbar, die Impfung manipuliert meine Gene oder es sterben reihenweise Leute durch die Impfung. Das sind alles Sachen, die man sehr gut wissenschaftlich widerlegen kann und das sind Fragen, die ich immer wieder bekomme.
Jetzt haben wir gerade eben in den Nachrichten gehört, mehr Ausbrüche unter Jüngeren. Diese Sorge hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler geäußert. Was heißt das für Sie als Immunologe? Also mehr Impfen?
Sicherlich. Also wir werden diese Pandemie nur durch die Impfung beenden können. Ich glaube, das haben wir mittlerweile gelernt. Die Herdenimmunität alleine durch die natürliche Infektion zu erzeugen, das klappt nicht. Das sehen wir gerade in Brasilien. Die haben 70% der Leute, die da mittlerweile infiziert sind. Und dann kommt eine Variante des Virus vorbei und steckt die Leute jetzt zum zweiten Mal an.
Wobei die Frage natürlich auch ist, reicht dann eine Impfung für die Variante?
Die Impfung erzeugt einen Immunschutz, der deutlich besser ist als der, den ich durch die natürliche Infektion bekomme. Das heißt, da setze ich nochmal einen oben drauf. Das sehen wir einfach an den Antikörperspiegeln, die die Leute haben. Das heißt, der Immunschutz durch die Impfung ist immer besser als der Immunschutz, den ich durch die natürliche Infektion habe. Das heißt, da bin ich sehr zuversichtlich, dass deshalb auch gegen die Mutanten besser geschützt ist. Und natürlich kann ich später mal auch den Impfstoff anpassen. Daran wird ja gerade gearbeitet, dass wenn eine Mutante auftritt, gegen die Impfung jetzt deutlich weniger wirkt, dann kann ich halt meinen Immunschutz auch mal wieder auffrischen.
Das heißt, Ihr Arbeitsfeld hat sich vermutlich komplett auf Corona fixiert, oder?
An manchen Tagen mache ich nichts anderes. Das ist richtig.
Wie optimistisch sind Sie denn? Sie haben die Herdenimmunität gerade angesprochen. Viele setzen ja bei der Impfung auf das zweite Quartal. Sie auch?
Also da muss man ganz klar sagen, wir werden uns jetzt aus dieser aktuellen zweiten Welle nicht rausimpfen können. Was wir aktuell machen, ist, wir impfen die vulnerablen Personen, also die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen schweren Verlauf zu erleiden und daran auch zu versterben. Das werden wir schaffen bis zum Sommer, dass wir diese Leute durchgeimpft haben. Also Ende März werden wir 18 Millionen Impfdosen in Deutschland haben. Damit können wir 9 Millionen Menschen impfen. Das sind ungefähr die Leute in dieser ersten Kategorie.
Das sind aber nicht die Menschen, die als Superspreader unterwegs sind.
Nein, das sind die Leute, die daran sterben. Und was dann passieren wird, ist, dass wir immer noch hohe Infektionszahlen haben, aber hoffentlich geringere Todeszahlen. Und dann können sich sicherlich auch schon wieder einige Leute mehr entspannen, weil wir schließen unsere Gesellschaft ja nicht deshalb ab, weil wir viele Infektionen haben, sondern weil Leute an dieser Infektion sterben und das Gesundheitssystem überlasten. Und wenn wir das durch die Impfung bis in den Sommer reduzieren können, dann wäre ein erster wichtiger Schritt getan.
mRNA und vektorbasiert, das haben wir jetzt schon so oft gehört, wenn es um die Impfstoffe geht, Professor Carsten Watzel. Sie können verständlich erklären, wo der Unterschied liegt.
Also was ich bei der mRNA mache, ist, da gebe ich mit der mRNA sozusagen die Matrize, den Bauplan für einen Teil des Virus in die Körperzellen ein und dann macht die Zelle daraus diesen Teil des Virus, ganz konkret das Spike-Protein, diesen roten Böbel. Und der ist für das Immunsystem fremd und darauf reagiert dann das Immunsystem. Und das Schöne ist, diesen Bauplan kann ich sehr schnell im Labor erzeugen, deshalb waren die mRNA-Impfstoffe ja auch die ersten, die auf dem Markt waren.
Und vektorbasiert?
Vektorbasiert, da kriege ich den Bauplan nicht rein durch diese Nanopartikel, in denen die mRNA verpackt ist, sondern dann nehme ich ein anderes Virus, ein harmloses Erkältungsvirus und baue in das Genom von diesem Virus einen Teil des Coronavirus ein und bringe da auch wieder den Bauplan für das Spike-Protein in die menschlichen Zellen. Und dann passiert genau das Gleiche wie bei den mRNA-Impfstoffen. Unsere Zellen machen das Spike-Protein, das wird als fremd erkannt und dagegen wehrt sich das Immunsystem.
Eine Frage, die ganz häufig auftaucht, da ja zwei Impfungen wichtig sind. Könnte man erstmal mit mRNA und dann anschließend mit vektorbasiert impfen zum Beispiel?
Immunologisch wahrscheinlich schon, weil das Ziel bei beiden Impfstoffen, wie gesagt, dieses Spike-Protein ist. Aber wir haben ja hier in Deutschland eine evidenzbasierte Medizin. Das heißt, dazu brauchen wir erstmal Studien, die uns wirklich zeigen, gibt es da Vorteile, gibt es vielleicht auch Nachteile. Diese Studien laufen im Moment in England. Da werden diese Impfstoffe so per Mix und Match mal kombiniert, um zu gucken, ob es da vielleicht auch Vorteile geben könnte. Aber bevor die Ergebnisse dieser Studien nicht da sind, muss man ganz klar sagen, muss man die Impfreihe, die man einmal angefangen hat mit einem Impfstoff, auch mit diesem Impfstoff abschließen.
Was ja häufig diskutiert wird, Grundlagenforschung zu Impfungen dauert in der Regel mehrere Jahre. Wie war das jetzt überhaupt möglich, so schnell die verschiedensten Impfstoffe zu entwickeln? Ist das nicht ganz selbstverständlich, dass es da Vorbehalte gibt?
Natürlich, das verstehe ich. Wenn jetzt Leute sagen, das dauert sonst immer 10 Jahre, wie kann es jetzt in einem Jahr gehen? Dazu muss man sagen, wir wussten zum einen schon, wo wir bei dem Virus angreifen mussten. Es gab ja das SARS-Virus, es gab das MERS-Virus. Das heißt, da war schon dieses Spike-Protein als der Teil des Virus identifiziert, gegen den wir impfen mussten. Das heißt, da mussten wir nicht lange forschen. Dann gab es diese Impfplattform. Wie gesagt, die mRNAs können sehr schnell angepasst werden, weil das nur der Bauplan ist. Und sobald das Virus sequenziert war, konnten die Leute im Labor hergehen und den Bauplan des Spike-Proteins nachbauen. Und das andere war natürlich, die klinischen Studien sind sehr schnell abgelaufen. Zum einen, weil die Regulationsbehörden da sehr schnell und partnerschaftlich mit den Leuten, mit den Industrien gearbeitet haben und auf die Daten sehr schnell drauf geguckt haben. Das ist dieser Rolling Review. Und natürlich auch die Studien, es gab sehr viele Freiwillige, die sich dafür gemeldet haben. Das heißt, die Phase-3-Studie mit 40.000 Teilnehmern konnte ich innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten rekrutieren. Das dauert sonst Jahre.
Insgesamt ist das Ganze ja sehr komplex. Sie können das jetzt in kurzer Zeit verständlich erklären. Erleben Sie es dennoch manchmal, dass da Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden?
Sicherlich. Immer wenn irgendwas verkürzt dargestellt wird, ist die Gefahr, dass es falsch wird. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie gesagt haben, wenn man sich jetzt einmal mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft hat, hat man sich nicht auf immer und ewig auf diesen Impfstoff festgelegt, sondern wenn man beide Spritzen von diesem Präparat bekommen hat und es irgendwann mal notwendig sein sollte, den Impfschutz aufzufrischen oder zu verstärken, weil vielleicht im Herbst ist eine Impfung, die auf mRNA basiert, aber die gegen die Mutanten besser schützt, kann man die natürlich bekommen. Daraus ist dann zum Beispiel aus der Tagesschau geworden, dass Immunologe sagt, nach den Vektorimpfstoffen muss ein mRNA-Impfstoff erfolgen.
Das ist aber ganz gefährlich.
Und das muss ist natürlich das Problem. Das klingt für die Leute dann immer so, ups, jetzt, wenn ich den nehme, brauche ich 3 Impfungen. Das ist ja nicht so. Ich wollte damit nur die Leute beruhigen und sagen, sie haben sich da nicht für immer und ewig auf diesen einen Impfstoff festgelegt, sondern sie haben jetzt erstmal ihre Grundimmunität. Wie man die später mal auffrischt, wenn der Impfschutz in mehreren Jahren nachlassen würde oder weil es neue Varianten gibt, da ist man wieder komplett frei.
Wie reagieren Sie dann darauf, wenn Sie falsch zitiert wurden?
Es ist sehr schwer, sowas aus der Welt zu schaffen. Was dann passiert, ist, dass das Telefon sehr schnell klingelt und verschiedene Reporter dann um Stellungnahmen bitten. Und dann muss man einfach wieder das Ganze ganz sachlich wieder richtig stellen und sagen, bitte gucken Sie sich das Ursprungsinterview vielleicht an oder das habe ich so nicht gesagt. Es ist manchmal etwas müßig, ehrlich gesagt, das immer wieder richtig zu stellen.
Viele Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer erreichen uns. Professor Carsten Watzel wird sie beantworten. Aus Ipfingen fragt zum Beispiel Thomas Nature, was ist es zum Beispiel mit, wie ist das mit Pflanzen, die antiviral wirken? Und dann nennt er Knoblauch, Bärlauch und Meerrettich. Die müssten doch eine gewisse Abwehrhilfe geben.
Sicherlich schon. Es gibt bestimmte antivirale Mittel, die da helfen. Das Problem ist aber, sie können die anderen Impfungen oder anderen Medikamente oder den Abstand einfach nicht ersetzen. Das heißt, alleine reichen die nicht aus. Es wird aktuell daran geforscht, antivirale Mittel. Es gibt ein Parasitenmittel, was bei Corona zu helfen scheint. Das wird dann auch wahrscheinlich in der Klinik eingesetzt. Wir nehmen alles, was uns helfen kann. Es ist halt leider bei Viren so, es gibt, bei Bakterien haben wir die Antibiotika, bei Viren haben wir einfach nichts äquivalentes. Das heißt, es gibt kein Mittel, was gegen alle Viren wirkt und so effizient ist, dass man andere Schutzmaßnahmen jetzt außen vor lassen könnte.
Eine Frage, die Sie bestimmt auch häufiger schon gehört haben. Carola möchte das wissen. Nachdem jetzt mit dem mRNA-Impfstoff zum ersten Mal geimpft wird, wie können Sie da Nebenwirkungen und Langzeitfolgen ausschließen?
Genau, und da muss man verstehen, diese Langzeitfolgen, was Leute darunter meistens verstehen, ist, dass jetzt irgendwann Monate oder sogar Jahre nach der Impfung bei vielen Geimpften auf einmal noch was auftritt, was man vorher nicht gesehen hat. Und das wäre natürlich etwas, was sich sicherlich mit dieser schnellen Entwicklung beißen würde. Da muss man aber ganz klar sagen, solche Langzeitfolgen, die jetzt sehr, sehr viele Leute betreffen und die wirklich erst Jahre später auftreten, die gibt es so nicht. Die gab es nicht und die wird es jetzt auch bei dem mRNA-Impfstoff nicht geben. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt, was wir unter Langzeitfolgen verstehen, sind seltene Nebenwirkungen. Und das schlimmste Beispiel der jüngsten Geschichte war dieser Schweinegrippenimpfstoff. Da gab es solche Langzeitfolgen. Da haben Leute an Narkolepsie, sind sie daran erkrankt. Das sind aber Leute, das waren ungefähr einer in 20.000 Geimpften.
Das war also eine Schlafkrankheit.
Das war diese Schlafkrankheit. Einer in 20.000 Geimpften, also immer noch ein relativ seltenes Ereignis, aber so das Schlimmste, was wir in der jüngsten Geschichte hatten. Und auch da sind die Symptome bei den meisten Betroffenen innerhalb der ersten 2 Monate aufgetreten. Das heißt, das ist nicht, dass das erst Jahre später gesehen worden wäre. Und wir haben jetzt bei den Studien, auch bei den mRNA-Impfstudien, zwar alle Geimpften 2 Monate nach der zweiten Impfung nachverfolgt. Da ist bisher nichts Schlimmes passiert. Deshalb wissen wir, dass da sowas nicht auftreten wird. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100.000 Geimpften vielleicht noch was passieren könnte. Deshalb ist das Paul-Ehrlich-Institut ja am Nachgucken. Wir haben aktuell 4 Millionen Dosen in Deutschland verimpft und der letzte Impfreport aus dem Paul-Ehrlich-Institut, der gestern erschienen ist, hat ganz klar gesagt, da sind bis auf die allergischen Reaktionen nichts aufgetreten, was wir nicht schon aus den Studien gekannt hätten.
Wo Sie das Paul-Ehrlich-Institut gerade ansprechen, dass das Bundesinstitut für Impfstoffe, das Robert-Koch-Institut der Krankheitsüberwachung, beide unterstehen dem Gesundheitsministerium. Auch die Leibniz-Institute, wo Sie beschäftigt sind, werden vom Bund und Ländern grundfinanziert. Da fragt man sich natürlich, gibt es keine unabhängigen Institute?
Wann ist ein Institut wirklich unabhängig? Also bei Leibniz muss man ganz klar sagen, wir sind nicht weisungsgebunden. Wir können uns unsere Forschungsarbeiten und Aktivitäten komplett frei aussuchen. Mir sagt kein Bundestagsabgeordneter, guck noch bitte hier nach oder rede dazu. Das heißt, ich bin in meiner Wissenschaft komplett frei.
Natürlich, Sie arbeiten dafür mit der Wirtschaft zusammen?
Nein, aktuell arbeiten wir mit einem kleinen Unternehmen in Hamburg zusammen, aber das nicht in der Impfstoffentwicklung ist. Also da muss man ganz klar sagen, ich habe keine wirtschaftlichen oder selber finanziellen Interessen an irgendeinem von diesen Impfstoffen. Ich informiere hier rein aus wissenschaftlicher, aus immunologischer Sicht und bin da auch nicht abhängig von irgendjemandem.
Ist das denn eigentlich üblich, das können Sie vielleicht auch beantworten, dass Regierungen so viele Gelder investieren, was ja am Ende immer Steuergelder sind, ein freier Markt könnte das nicht von sich regeln?
Teilweise schon. Man muss zum einen verstehen, Impfstoffe werden von Firmen entwickelt, nicht von Universitäten. Wir sind darauf nicht ausgelegt. Es gibt Impfstoffe jetzt auch bei der Corona-Zeit, die aus dem universitären Umfeld jetzt entwickelt werden. Die sind aber gerade in Phase 1. Also die werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Das heißt, da haben die pharmazeutische Industrie natürlich den absoluten Vorteil und nur die sind in der Lage, solche Impfstoffe überhaupt so schnell zu entwickeln. Also von daher haben wir schon Firmen, die daran arbeiten. Und natürlich muss der Staat da unterstützen, weil die Firmen hätten kein Interesse daran, jetzt so viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen Impfstoff zu entwickeln, der vielleicht wirkt vielleicht aber auch nicht, um jetzt ganz schnell innerhalb von einem Jahr. Das ist ein riesengroßer finanzieller und wirtschaftliches Risiko. Das wären diese Firmen nicht eingegangen, wenn sie keine Unterstützung bekommen hätten.
Professor Carsten Watzel, Sie geben in Watzel Weekly wöchentlich das Neueste rund um das Coronavirus weiter. Wie ist denn diese Reihe überhaupt entstanden?
Das war ehrlich gesagt Zufall. Also ich hatte eine Informationsveranstaltung mit dem DBFK gemacht, das ist der Bundesverband der Pflegekräfte, rund um die Corona-Impfung. Und dann entstand der Wunsch, dass man doch weiterhin solche Informationen auch gerade an die Pflegekräfte weitergibt, um dann vielleicht nicht in so stündlichen Veranstaltungen, sondern irgendwas Kurzes, Knackiges, was auch noch aktuell ist. Und aus diesem Wunsch ist dieses Format entstanden. Es war für mich auch was komplett Neues. Ich habe vorher noch nie YouTube-Videos gemacht und stelle mich jetzt jeden Dienstagmittag bei mir ins Büro und nehme da ein Video auf, was dann Mittwochsmittag veröffentlicht wird.
Es klingt, als hätten Sie etwas gefunden, was Ihnen wirklich auch Spaß macht? Ist es so? Haben Sie da neue Seiten an sich entdeckt?
Sachen zu erklären haben mir schon immer Spaß gemacht, weil ich Sachen am liebsten nur weitergebe, wenn ich sie auch selber verstanden habe und deshalb auch das Bedürfnis habe, anderen Leuten einfach die Grundlagen und das Verständnis für solche Sachen zu geben. Und Corona ist jetzt leider so eine Situation oder vielleicht zum Glück so eine Situation, wo viele Leute natürlich Informationen suchen. Und dann ist das halt so ein Angebot, was man ihnen geben kann, wo man... Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade die Pflegekräfte auch sachlich und wissenschaftlich fundiert zu informieren. Und da sehe ich meinen Auftrag. Ich möchte keine Werbung machen für irgendwas, sondern einfach wissenschaftliche Informationen weitergeben.
Ja, die Pflegekräfte waren ja erst die Helden und wurden dann so ein wenig zu den Bösewichten, als es hieß, sie sind in der Impfbereitschaft nicht so hoch. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Das hängt wirklich, ist lokal sehr, sehr unterschiedlich. Also man muss ganz klar sagen, die Pflegekräfte, es ist nicht so, dass die irgendwas über die Impfung wissen, was die Normalbevölkerung nicht weiß. Da fehlt es einfach auch nur an Aufklärung. Es gibt Einrichtungen, wo sich 100% der Mitarbeiter haben impfen lassen. Es gibt auch Einrichtungen, da haben sich 90% nicht impfen lassen. Ich glaube, das ist lokal sehr unterschiedlich und hängt damit zusammen, welche Informationen in dieser Einrichtung vorherrschen. Wenn es da impfkritische Leute gibt, die ihre Kollegen dann immer mit Informationen aus den sozialen Netzwerken versorgen und dann niemand andere Informationen parat hat, dann kann das zum Problem werden. Und so erfahre ich das auch häufig, dass mir dann Leute sagen, jetzt habe ich das endlich verstanden, jetzt kann ich auch mal diesem Kollegen dieses Argument mal wiedergeben, dass das doch gar nicht so gefährlich ist.
Jetzt ist es ja auch erstmal gut, kritisch zu sein. Wir haben das ja in manchen Kliniken erlebt, wo bei Pflegenden viele Nebenwirkungen auftraten und man dann die Impfung gestoppt hat. Das hat natürlich auch eine Signalwirkung.
Natürlich, das war aber eher schlechtes Planung, als dass das der Impfstoff schlecht wäre. Was passiert ist, wenn ich impfe, ich gaukle dem Immunsystem ja eine Immunreaktion vor. Und dann reagiert das Immunsystem so, als wenn ich krank würde, sprich ich habe Fieber vielleicht, ich kriege Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit. Das ist schon aus den Impfstoffstudien bekannt. Da sind alle drei Impfstoffe sehr, sehr vergleichbar. Und wenn ich jetzt natürlich meine komplette Belegschaft an einem Tag impfe, dann kann es sein, dass 20% oder 30% solche starken Nebenwirkungen am nächsten Tag haben, dass sie sich krank melden. Das dauert dann einen Tag an oder maximal zwei. Danach sind die auch alle wieder fit. Und so war das auch in diesen Einrichtungen.
Trotzdem,
das heißt, die haben das gestoppt, nicht weil der Impfstoff schlecht ist, sondern weil sie schlecht geplant haben.
Trotzdem nachvollziehbar, dass man auf Nebenwirkungen erstmal nicht so scharf ist.
Natürlich nicht, aber das habe ich von Anfang an auch, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, vor 2 Monaten habe ich das schon erwähnt, auf diese Nebenwirkung muss man einfach gucken, die muss man erwarten. Bitte lasst euch nicht am Tag vor eurer Hochzeit, vor eurem Bewerbungsgespräch oder irgendwas impfen, weil es kann sein, dass ihr am nächsten Tag im Bett liegt. Dann seid ihr aber auch nach 2 Tagen wieder da draußen und das sind die schlimmen Nebenwirkungen. Und das muss man einfach wissen, das zeigt, dass der Impfstoff wirkt und dass man danach geschützt ist und das wollen wir ja.
Professor Carsten Watzel, Sie beantworten auch spezielle Fragen zur Corona-Impfung beispielsweise, wird es einen Impfstoff speziell für Kinder geben?
Wahrscheinlich nicht. Also es wird gerade daran geforscht, dass der Impfstoff auch an Kindern ausprobiert wird. Aber der Impfstoff, so wie er jetzt ist, wird wahrscheinlich auch bei den Kindern wirksam sein. Vielleicht muss man da die Dosis halbieren, das müssen wir sehen, bei den ganz Jungen. Aber da wird daran geforscht. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Sommer dazu auch Daten haben werden und dann muss da kein neuer Impfstoff entwickelt werden, sondern der bestehende wird dann einfach auch den Kindern gegeben werden können.
Eine andere Frage, die bei Ihnen bei Watzel Weekly aufkam, darf ich trotz Impfung stillen?
Es liegen dazu aus der Studie keine Daten vor und von daher wird das im Moment auch nicht empfohlen. Es ist aber ein Totimpfstoff, alle zugelassenen Impfstoffe. Von daher ist nicht davon auszugehen, dass der Impfstoff in irgendeinem signifikanten Maß in der Muttermilch landen wird und deshalb irgendeine Gefahr darstellen wird. Da ist man aber eher auf deutscher Seite im Moment vorsichtig, weil es einfach noch keine Daten gibt. Mich haben auch schon Frauen gefragt, ob sie sich nicht absichtlich impfen lassen sollten, obwohl sie stillen, weil sie dann die Antikörper auf das Kind übertragen können, um dem Kind einen gewissen Schutz zu geben. Das geht, funktioniert natürlich nur so lange, wie man auch wirklich stillt, weil die Antikörper dann im Kind auch irgendwann wieder abgebaut werden.
Sie haben eben schon gesagt, Ihr Alltag ist sehr von Corona bestimmt, jetzt seit einem Jahr. Eigentlich kommen Sie aus der Krebsforschung. Sie waren lange Jahre in Heidelberg. Was ist da Ihr genaues Feld bei der Krebsforschung?
Wir gucken uns einen speziellen Zelltyp des Immunsystems an, der heißt natürliche Killerzellen. Das ist ein Teil des angeborenen Immunsystems, also der Teil des Immunsystems, der sofort nach einer Infektion innerhalb von Stunden bis Tagen reagieren kann. Und diese Killerzellen bringen zwei Arten von Zellen um. Einmal können sie Krebszellen umbringen, zum anderen können sie aber auch virusinfizierte Zellen umbringen. Und von daher kommt da natürlich schon wieder der Link zum einen zur Krebsforschung, zum anderen aber auch zu der Virusforschung.
Das ist ja eine Frage, die häufiger auftaucht, ob es nicht irgendwann auch Impfungen gegen Krebs gibt. Daran forschen Sie vermutlich dann auch.
Genau, also das Problem bei Impfungen gegen Krebs ist natürlich, dass Krebs durch körpereigene Zellen ausgelöst wird. Und das Immunsystem hat ja eigentlich gelernt, körpereigene Zellen in Ruhe zu lassen. Sonst hätten wir Autoimmunerkrankungen. Und daher ist es sehr schwer, die kleinen Unterschiede zu finden, die jetzt die Krebszelle wirklich als Krebszelle ausmachen. Und dagegen das Immunsystem besonders scharf zu machen, das ist das eine. Und der Krebs, der in der einen Person drin ist, ist nicht der gleiche Krebs, der in der anderen Person drin ist. Das heißt, wir haben nicht ein Target, was wir nehmen können, um eine Impfung gegen alle Krebsarten zu machen.
Heißt also, ein Impfstoff gegen Krebs zu finden, ist sehr viel komplexer als gegen Covid-19.
Gegen Krebs ist Corona Peanuts, also für die Impfung gesprochen.
Was glauben Sie denn, wann könnte die Forschung soweit sein? Ist immer blöd zu spekulieren, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Zahlen, die schon mal im Raum standen.
Also immunologisch können wir schon sehr viel gegen Krebs machen. Was wir haben, ist diese sogenannten Checkpoint Inhibitors, wo wir die Bremse von Immunsystem so ein bisschen rausnehmen und das Immunsystem zwar unspezifisch, aber immerhin verstärken. Und da können wir das Immunsystem gegen den Krebs wirklich aktivieren. Das hilft sehr gut bei Hautkrebs zum Beispiel. Und das Tolle daran ist, mit solcher Behandlung kann man Krebs auch heilen, weil das Immunsystem über den gesamten Körper verteilt ist und dort überall die Krebszellen angreifen kann und auch dauerhaft. Und das ist das Schöne. Also da haben wir schon Erfolge. Im Moment gibt es die sogenannten CAR-T-Zellen. Da machen wir künstliche Zellen oder statten Zellen mit einem künstlichen Rezeptor aus. Und an dieser Krebsimpfung wird schon seit Jahren geforscht. Wie gesagt, das geht dann Richtung personalifizierte Medizin. Also der Impfstoff für den einen Krebspatienten wird ein anderer sein als der für einen anderen Krebspatienten. Wird dementsprechend natürlich auch teuer sein, aufwendig. Ich würde mal davon ausgehen, in 5 bis 10 Jahren gibt es da auch Produkte auf dem Markt.
Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Professor Carsten Watzel, alles Gute Ihnen.
Eins gehört. SWR1.